Also einen Platz, wo es keine Pilze gibt, gibt es nicht. Selbst im Weltraum, in den Raumstationen gibt es Pilze.
Robert Hofrichter ist Biologe und seit seiner Kindheit Pilzfreund. Er hat das Buch Das geheimnisvolle Leben der Pilze geschrieben.
Pilze sind sehr, sehr alt, waren ursprünglich Mikroorganismen. Also es gibt auch heute noch Organismen, die so aussehen, wie bestimmte Einzeller mit einem Schwänzchen, mit einem Flagell, mit einer Geißel. Und so ähnlich haben auch viele Pilze am Anfang ausgesehen.
Ohne Pilze würde unsere Welt anders aussehen. Im Paläozoikum waren Pilze Pioniere für das Leben auf dem Land.
Als die Pflanzen das Land betreten haben, sagen wir jetzt ganz grob vor 400 Millionen Jahren, da waren die Pilze schon da und haben sozusagen den Boden vorbereitet als Zersetzer. Sie haben die organische Materie, den Dünger vorbereitet, haben zum Beispiel irgendwelche Algen, Cyanobakterien zerlegt. Naja, und dann kamen die Pflanzen und seit dem Zeitpunkt haben sich alle gemeinsam entwickelt. Das heißt, man muss es immer als Koevolution sehen von vielen verschiedenen Komponenten.
Jules Verne schreibt in seinem fantastischen Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde, wie eine Gruppe Wissenschaftler und Abenteurer das Innere der Erde bereist. Überraschenderweise treffen sie dort nicht nur auf Fossilien, sondern auch auf lebende Organismen. Je tiefer sie steigen, umso urtümlicher werden die Lebewesen. Einmal sehen sie einen Wald riesiger Pilze, die Champignons gleichen. Riesige Pilze, vielleicht auch Pilzwälder, hat es im Erdaltertum wirklich gegeben. Allerdings sahen die Pilze etwas anders aus als unsere heutigen Steinpilze, Parasole oder Eierschwammerl.
An Land hat es Bildungen gegeben, so große Organismen, die waren 6-7 Meter hoch wie Bäume. Es gibt Fossilien von diesen ganz berühmten Pilz und es war eben kein Hutpilz, sondern es hat ausgesehen wie ein Baumstamm.
Ende der Kreidezeit gab es ein weltweites Massenaussterben, das wahrscheinlich durch den Einschlag eines riesigen Meteoriten verursacht worden war. 75% aller Tierarten starben aus, darunter auch, aber nicht nur, die Saurier. Anders die Pilze. Sie haben von dem Massenaussterben profitiert.
Vermutlich hat es damals eine gute Zeit gegeben für Pilze, weil es hat natürlich sehr, sehr viele Leichen gegeben. Und das Geschäft der Pilze ist es, gemeinsam mit den Bakterien dafür zu sorgen, dass organische Materie abgebaut wird auf wiederverwertbare, einfachere Bestandteile.
Das, was wir von Pilzen sehen, der Hut und der Stamm, ist nur der kleinste Teil des Pilzorganismus. Der größte Teil lebt im Waldboden. Dort erfüllt er eine wichtige Funktion, nicht nur für den Pilz selbst, sondern für den gesamten Wald.
Es gibt tausende Kilometer Pilzfäden im Boden, in jedem Kubikmeter gibt es, keiner kann es genau sagen, aber viele, viele Kilometer Pilzfäden. Und diese vernetzen alles, die Pflanzen, die dort wachsen, egal ob Bäume oder Gräser oder andere Pflanzen. Das heißt, am Ende zeigt sich, dass die Welt ein vernetzter Ort ist, so wie in unserem Hirn oder im Internet, und dass die Lebewesen irgendwie zusammenhängen. Und die Pilze spielen da die ganz wichtige Rolle, sozusagen sie sind die Schaltstelle. Diese Pilzfäden, die man Hyphen nennt, und die Gesamtheit dieser Pilzfäden nennt man Myzel, sie sind einfach überall sehr, sehr lang, sehr dünn, und man kann sich das so vorstellen, dass sie einzelne Komponente des Ökosystems verbinden. Es ist noch ganz am Anfang diese Forschung, aber anscheinend ist es so, dass sich zum Beispiel Bäume bestimmte Signale schicken können über diese Pilzfäden. Da steckt also vermutlich noch viel mehr dahinter, als wir noch vor 10, 20 Jahren gewusst haben. Darum spricht man auch von einem World Wide Web, WWW, das ist eine sehr schöne Analogie, finde ich. Und womöglich schicken sich dann Pflanzen auch tatsächlich Warnungen, wenn irgendeine Gefahr droht. Das ist schon in einigen Fällen nachgewiesen. Eine Warnung könnte zum Beispiel sein, dass ein bestimmter Schädling im Anmarsch ist. Und da können sie bestimmte Stoffe produzieren. Und das braucht natürlich eine gewisse Anlaufzeit. Und es ist für sie ein Vorteil, wenn sie es schon wissen, noch bevor der Schädling zum Beispiel auf diesen Baum kommt. Und zu dem Zeitpunkt haben sie zum Beispiel schon bestimmte Bitterstoffe produziert, die jetzt diese Tiere, Insekten abschrecken. Eine andere Möglichkeit wäre das Anlocken von positiven Helfern sozusagen, also von solchen Arten, die diese Schädlinge dann beseitigen.
Pilze als Wood Wide Web. Vermenschlicht man da die Pilze nicht allzu sehr? Robert Hofrichter mahnt zur Vorsicht, aber die Analogie sei im Sinne der Ökologie und der Evolutionsbiologie durchaus gerechtfertigt.
Man muss natürlich als nüchterner Naturwissenschaftler darauf achten, dass man jetzt nicht zu sehr der Euphorie verfällt und irgendwas annimmt, was noch nicht bewiesen ist. Das ist ein Bereich, wo man sehr schnell in die esoterische Ecke geschoben wird. Darum muss man sehr vorsichtig sein, wenn man das sagt. Aber man könnte es vielleicht so formulieren, ein Baum ist noch kein Wald. Das heißt, in einem Wald ist es für alle gut, wenn der Wald stark ist und gesund, weil das hilft allen. Ein einzelner Baum ist ja zum Beispiel Stürmen ausgesetzt, ist verschiedenen anderen Einflüssen ausgesetzt. Und darum haben andere Bäume durchaus ein Interesse daran, dass es allen gut geht, weil gemeinsam sind sie stark als Wald.
Jules Verne hatte Pilze tief im Inneren der Erde beschrieben. So weit entfernt von der Wahrheit lag er damit gar nicht. Man hat Pilze in Gesteinsspalten tief unter der Erdoberfläche gefunden. Diesen noch weitgehend unerforschten Lebensraum nennt man tiefe Biosphäre.
Man weiß heute zum Beispiel, dass es eine sogenannte tiefe Biosphäre gibt. Das heißt, am Meeresgrund, viele Kilometer tief am Grund des Ozeans, gibt es verschiedene Gesteine noch unter dem Sediment und in den feinsten Spalten und Ritzen von diesem Gestein leben Pilze, wie man heute weiß. Sogar 1, 2, 3 Kilometer tief im Gestein noch. Und diese ganz neue, noch sehr wenig bekannte Welt hat man tiefe Biosphäre getauft. Was sie dort machen, wie das möglich ist, dass ein Organismus dort lebt, das weiß man noch sehr, sehr wenig.
Pilze als Zersetzer sind allgegenwärtig. Die Grundlage dafür sind Enzyme, die als chemische Katalysatoren wirken.
Pilze haben unglaubliche Enzyme. Das ist ihre starke Waffe. Das sind ihre Zähne sozusagen. Und mit diesen Enzymen können sie die unmöglichsten Materialien angreifen. So hat man herausgefunden, dass sie zum Beispiel im Regenwald von Südamerika, in Ecuador, haben sie einen Pilz entdeckt, der kann Polyurethan zersetzen. Pilze in den Raumstationen haben zum Beispiel Metalloberflächen besiedelt und schaffen es mit der Hilfe der Enzyme, dort Fuß zu fassen und knabbern dann alle möglichen Materialien an, also alles, was irgendwie organisch ist, selbst wenn wir jetzt nicht glauben würden, dass da ein Pilz gedeihen kann, wenn es dann die entsprechende Temperatur hat und natürlich auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit, weil das braucht auch jeder Pilz, dann geht schon los.
Was sind eigentlich Pilze? Es sind keine Pflanzen. Doch das weiß man erst seit 1969. Damals schlug der US-amerikanische Botaniker Robert Whittaker vor, Pilze als eigene Lebensform zu führen, neben den Pflanzen und den Tieren.
Wir unterscheiden bei den sogenannten Eukaryoten, bei diesen höheren Organismen mit echten Zellkern, in der Regel 3 Reiche, nämlich die Pflanzen, die Pilze und die Tiere. Pflanzen sind irgendwie auf einer Seite und Pilze und Tiere sind irgendwie zusammen, die gehören zusammen. Die sind sich näher als Pflanzen und Pilze.
Pilze sind merkwürdige Lebewesen. Unter ihnen finden sich die größten Organismen der Welt und auch die ältesten.
Theoretisch unsterblich. Auf jeden Fall ist das, was man Individuum nennt, bei einem Pilz sehr viel anders als das, was wir jetzt als Individuum verstehen. Zum Beispiel ein Baum ist ein Baum und selbst wenn er zu alt wird oder sehr alt wird, wissen wir, dass er irgendwann stirbt. Manche Bäume können mehrere tausend Jahre alt werden. Und bei den Tieren ist es so, dass sie in der Regel, ja, wenn sie 100 Jahre leben, ist es schon sehr, sehr viel. Es gibt einen Hai, der lebt 400 Jahre, wie man weiß. Aber bei den Pilzen ist dieser Organismus einfach nicht so leicht zu fassen, weil es ein Fadenwesen ist und wächst auch vegetativ immer weiter zum Beispiel aus einem Entstehungszentrum nach außen. So entstehen auch diese Hexenringe, die berühmten. Man kennt ja zwischenzeitlich einige Pilze, die so groß sind und so alt, dass es einfach alles übertrifft, was wir uns vorstellen können unter einem Organismus. Also zum Beispiel viele tausende Jahre, vielleicht 10.000 Jahre. Und diese Pilze, konkret handelt es sich um Hallimasche, um Arten von Hallimasche. Und die sind also viele Hektar groß, unvorstellbar. Und es ist auch ein Organismus, der eben aus vielen, vielen Fäden besteht und ein ganz großes Gebiet durchzieht. Das gibt es auch in der Schweiz, da hat man auch schon so einen Riesenpilz entdeckt. Die größten Lebewesen, den einen aus Oregon, schätzt man auf ein Gewicht von 600 Tonnen. Das wäre ungefähr so viel wie 4 ganz, ganz große Blauwalweibchen. Nur Bäume können noch schwerer sein, große Mammutbäume können noch schwerer sein als dieser Pilz. Aber von der Ausdehnung her sind die Pilze die größten.
Pilze sind extrem widerstandsfähig und extrem anpassungsfähig. Man hat Pilze im Kühlwasser von Atomreaktoren gefunden. Und auch im radioaktiv verseuchten Umland von Tschernobyl gedeiht ein Pilz. Er ernährt sich von Radioaktivität.
In Tschernobyl hat man diesen Pilz entdeckt, wo man eher damit rechnet, dass da jetzt lange Zeit gar nichts leben würde. Das sind Pilze, die Melanin enthalten und die können mit ihrem Pigment und physiologisch diese Radioaktivität als Energie verwerten. Anscheinend, sie können das aufnehmen, umbauen in Energie, die sie verwerten können. Also es ist eine unglaubliche Leistung der Pilze, die nur beweist, was wir heute so annehmen, dass Pilze wirklich fast alles können.